Opa Johannes Matutis. Er hat gestern eine Augen-OP gehabt. Ist alles gut verlaufen. Er kann jetzt besser gucken als je zuvor. Eine ganz kleine Schrift. Sie konnten gar nicht mehr kleiner machen. Er konnte alles sehen. Und morgen laden wir herzlich ein, am Samstag, den 19. Oktober, die Auswirkung der göttlichen Gegenwart. Und Sonntag, den 20. Oktober um 10 Uhr, gib Gott eine Gelegenheit. Und Sonntagabend haben wir auch noch einen besonderen Segnungs- und Salbungsgottesdienst mit Herrn Matutis. So, ich möchte Gott danken für die Möglichkeit, mit euch das Wort Gottes heute zu teilen und darüber nachzudenken. Wir waren ja verreist gewesen, so mal 3 Tage. Und es war sehr schön. Und wenn man sich die Natur denn so anguckt, dann sieht man die Schöpferkraft Gottes. Wie schön die Farm und alles, wie so schön gemacht ist. Und da möchte ich mit euch mal den Psalm 104 teilen. Macht und Güte des Schöpfers heißt. Auf mein Herz preise den Herrn. Herr, mein Gott, wie groß bist du. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. In Licht gehüllt wie ein Mantel. Den Himmel spannst du aus wie ein Zeltdach. Drum über den Himmelsozean hast du deine Wohnung gebaut. Du nimmst die Wolken als Wagen oder fliegst auf den Flügeln des Windes. Stürme sind deine Boten und das Feuer ist dein Gehilfe. Du hast die Erde auf Pfeilern erbaut. Nun steht sie fest und stürzt nicht zusammen. Die Fluten hat das Land bedeckt. Das Wasser stand über den Bergen. Vor deiner Stimme bekam er Angst. Es floh vor dem Grollen deines Donners. Von den Bergen floss es ab in die Täler, an den Ort, den du ihm zugewiesen hast. Dann hast du dem Wasser Grenzen gesetzt. Nie wieder darf es die Erde überfluten. Du lässt die Quellen entspringen und zu Bächen werden. Zwischen den Bergen suchen sie ihren Weg. Sie dienen den wilden Tieren als Tränke. Wildesel löschen dort ihren Durst. An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester. Aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang. Vom Himmel schickst du den Regen auf die Berge und gibst der Erde reichlich zu trinken. Du lässt das Gras sprießen für das Vieh und lässt die Pflanzen wachsen, die der Mensch für sich anbaut, damit die Erde ihm Nahrung gibt. Der Wein macht ihn froh, das Öl macht ihn schön und das Brot macht ihn stark. Auch die großen Bäume trinken sich satt. Die Libanon-Zedern, die du gepflanzt hast, in ihren Zweigen nisten die Vögel, hoch in den Wipfeln hausen die Störche. Den Steinböcken gehören die hohen Berge und in den Felsen finden die Klippdachse Zuflucht. Du hast den Mond gemacht, um die Zeit zu teilen. Die Sonne weiß, wenn sie untergehen muss. Schickst du die Dunkelheit, so wird es Nacht. Und die Tiere im Dickicht regen sich. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie erwarten von dir, Gott, dass du sie satt machst. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sie sich zurück und ruhen in ihren Verstecken aus. Nun erwacht der Mensch. Er geht an seine Arbeit und müht sich, bis es wieder Abend wird. Herr, was für Wunder hast du vollbracht. Alles hast du weise geordnet. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Das ist das weite, unermessliche Meer. Und darin wimmelt es von Lebewesen, von großen und kleinen Tieren. Schiffe ziehen dort ihre Bahn. Und die gefährlichen Meerungeheuer, du hast sie alle geschaffen, um damit zu spielen. Alle deine Geschöpfe warten darauf, dass du ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit. Sie nehmen, was du ihnen ausstreust. Du öffnest deine Hand und sie werden alle satt. Doch wenn du dich abwendest, sind sie verstört. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Schickst du aufs Neue deinen Atem, so entsteht wieder Leben. Du erneuerst das Gesicht der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Der Herr freue sich an allem, was er geschaffen hat. Er sieht die Erde an und sie bebt. Er berührt die Berge und sie rauchen. Ich will dem Herrn singen, mein Leben lang. Meinem Gott will ich preisen, solange ich atme. Ich möchte ihn erfreuen mit meinem Lieb, denn ich selber freue mich über ihn. Wer sich gegen den Herrn empört, soll von der Erde verschwinden. Es soll kein Unheilstifter mehr geben. Auf mein Herz preise den Herrn, preise alle den Herrn. Halleluja. Großer Gott, wir loben dich, heißt es in einem Lied. Und wir haben in der letzten Zeit viel von gesprochen, wie groß unser Herr ist, wie groß unser Schöpfer. Und in Psalm 71 heißt es, Gott, wer bist du? Und die Bibel erklärt, dass Gott das ganze Universum mit seiner Handspanne abmessen kann. Kann man sich das vorstellen? Wenn ich meine kleinen Händchen sehe und er spannt die ganze Universum ab. David sagt, das ganze Universum kündet davon. Und Gottes Schöpfung ist also nicht nur auf die Erde begrenzt. Wer kann sich die Weite des Universums vorstellen? Schwierig, oder? Stellt euch mal vor, der nächste Stern, der neben der Sonne ist, 4,3 Lichtjahre entfernt. Dazu muss man sich verdeutlichen, dass sich das Licht ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde bewegt. Pro Sekunde, muss man sich vorstellen. Da könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel das wohl pro Stunde ausmacht. Das ist eine zehnstellige Zahl. Im Gegensatz dazu fliegen unsere Flugzeuge ungefähr 800 Kilometer pro Stunde. Und jetzt vergleichen wir mal. Der Mond zieht seine Bahn in einer Entfernung von etwa 385.000 Kilometer um die Erde. Und wenn wir uns weiter überlegen, wenn wir mit einem Flugzeug zum Mond reisen, brauchen wir mindestens 19 Tage, aber ohne anzuhalten. Licht würde nur 1,3 Sekunden brauchen. Ist das nicht unwahrscheinlich, ne? Und schauen wir uns die Sonne an. Sie ist 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Mit einem Jumbojet im Nonstop-Flug bräuchten wir mehr als 21 Jahre. Mit einem Auto würden wir mehr als 200 Jahre brauchen. Ohne zu tanken, ohne zu anzuhalten. Ohne Ruhepause. Licht aber würde nur 8 Minuten und 20 Sekunden benötigen. Und überlegen wir noch weiter, die Sterne, die wir mit den bloßen Augen nachts sehen, sind ca. 100.000 oder sogar 4.000 Lichtjahre entfernt. Denken wir mal darüber nach. Licht bewegt sich 300.000 Kilometer in der Sekunde. Und das bedeutet, dass dieses Licht schon unterwegs war, bevor Moses das Rote Meer teilte. Muss man sich mal vorstellen. Das sind Sterne in unserer Galaxie. Es ist eine Ansammlung von mehreren Milliarden von Sternen. Man nennt sie auch Milchstraße. Wissenschaftler schätzen, dass es mehrere Milliarden Galaxien gibt. Mehrere Milliarden. Das Guinness-Buch der Rekorde berichtete im Juni 1994 eine Anhäufung von Galaxien in der Form eines Kokons. Die Ausdehnung dieser Galaxien wurde auf 650 Millionen Lichtjahre geschätzt. Unbegreiflich, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Im Guinness-Buch der Rekorde wurde auch festgehalten, das am weitesten entfernte Objekt, das bisher von einem Menschen gesichtet wurde, mehr als 13,2 Milliarden Lichtjahre entfernt scheint. Kannst du dir solche Entfernung mit unserem Computer zwischen den zwei Ohren vorstellen? Wir kennen noch nicht mal das Ende der Anhäufung von Galaxien und das Ende des Universums, schon gar nicht. Im Psalm 19 steht, der Himmel verkündet es, Gott ist groß, das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. David damals schon gesagt. Und einen Tag sagt es dem anderen und jede Nacht ruft es der nächsten zu. Kein Wort wird gesprochen, kein Laut ist zu hören und doch geht der Ruf weit über die Erde bis hin zu den äußersten Grenzen. Unvorstellbar, ne? Und wenn wir jetzt in diese Kürze die grenzenlose Ausdehnung des Universums uns klar gemacht haben, können wir dann uns ein wenig die grenzenlose Herrlichkeit Gottes vorstellen? Wenn wir es uns so in Erinnerung rufen? Im Psalm 8 steht, Herr, unser Herrscher, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Deine Hoheit reicht höher als der Himmel. Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer an deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch? Und wie viel bilden wir uns manchmal ein? und wie gering und unbedeutend. Und doch hebst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Und wenn wir wirklich anfangen, Gottes Größe zu begreifen, umso größer wird unsere Fähigkeit sein, auch Ehrfurcht vor Gott zu haben, Respekt zu haben. Und achten wir, wenn auch so viel wir nicht erfassen können. Und David sagte in Psalm 140, ich will bekennen, der Herr ist mächtig, groß in seinem Ruhm, unermesslich in seiner Macht. Du bist König für alle Zeiten und deine Herrschaft hört niemals auf. Nun frage ich euch, wer im ganzen Universum könnte einen Vergleich mit Gott standhalten? Die Israeliten, die ganze Welt bewegt sich nach seinem unerschütterlichen Willen. Ihm ist alles untertan. Die lebendige und die leblose Schöpfung. Die Himmelskörper, die sich in ihren gelenkten Bahnen bewegen. Die Israeliten erkannten Gott an, solange es ihnen gut ging, ne? Aber gaben sie ihnen dann, wo es nicht mehr so ging, Respekt und Ehre? Hat sich damals bis heute viel verändert? Nicht viel. Paulus sagt in Römer 1,23, an die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit setzen wir oftmals Bilder von sterblichen Menschen und von Vögeln und vierfüßigen, kriechenden Tieren. Wir beten also manchmal Menschen an, Tiere, umfassen die Bäume, wollen da ihre Kraft her haben. Diesmal ist es kein goldenes Kalb, sondern Abbilder von vergänglichen Menschen. Und oftmals wird, oftmals auch in Fernsehpredigten, uns Gott als reichen Papi dargestellt, der sich nur danach sehnt, unsere alle Wünsche zu erfüllen. Aber wir sollen auch immer auf unser Motiv achten, wenn wir beten. Und wir sollen gehorsam sein und nicht aus selbstsüchtigen Motiven beten. Oft haben wir auch Eltern, die so handeln. Es gab ja damals mal die antiautoritäre Erziehung. Da konnten die Kinder machen, was sie wollten, ohne dass Grenzen gesetzt wurden. Aber was war in kurzer Zeit, hatten wir verzogene Kinder, die hatten keinen Respekt mehr vor niemandem mehr. Besonders dann nicht, wenn sie nicht bekommen haben, was sie wollten. Mangel an Respekt kann auch dazu führen, dass wir Gott anklagen, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Wir sind oftmals mit uns zu sehr beschäftigt. Wir murren und zweifeln und geben uns unseren Gefühlen hin. Wenn wir in Hochstimmung sind, dann strahlen wir und sagen, dass wir Gott lieben. Doch wenn die Stimmung sinkt, wenn uns einer auf den Fuß getreten hat zum Beispiel, fangen wir wieder an zu meckern. Wir leben in einer Zeit des Klischees der Anpassung, des Mithaltens wollen. Es gibt nur wenige Abrahams. Wenige herausragende Christen mit starken Überzeugungen. Man muss sich der Masse anpassen, lautet heute in unserer Zeit die Devise. Aber wenn ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen, steht in Matthäus 15. Durch viele Tiefen und Höhen müssen wir gehen, wenn wir nicht auf den Glauben, sondern auf unser Gefühl bauen, auf unsere eigenen Pläne, unser eigenes Tun, auf unsere eigene Erfahrung, statt auf Jesus Werk. Wir sollen immer und zu jeder Zeit auf Jesus schauen. In Judas 20 steht, ihr aber, meine Lieben, gründet euch auf euren allerheiligsten Glauben. Wie kann man an Respekt und Gehorsam wiederhergestellt werden? Was kann sich Gehorsam durchsetzen, wenn Ungehorsam und Rebellion für die meisten an der Tagesordnung ist? Und schon ganz normal, wenn wir unsere Welt so angucken, ne? Aber Gott kann sie wiederherstellen. In Mose 4, 14, 19 betet Mose, weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld. Du hast ihm ja auch bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du sie aus Ägypten herausgeführt hast. Der Herr antwortete, ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. In Paulus sagt zu Timotheus, dass Gottes Herrlichkeit unzugängliches Licht ist, das keiner je gesehen hat oder sehen kann. Paulus hat es in Damaskus erlebt. Er erzählte es König Agrippa in folgender Weise. Auf dem Weg dahin, mein König umstrahlte mich und mein Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Gottes Herrlichkeit hat den Sieg über alles. Amen. Kommt dabei nicht auch bei euch der Wunsch auf, wie bei Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen? Und was antwortete der Herr Mose? Ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen. Aber es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Und in 2. Mose 33 heißt es, lass uns niemals vergessen, wir dienen dem einen, der das Universum und die Erde erschaffen hat. Im alten Bund wohnte die herrliche Gegenwart Gottes im Heiligtum und in dem Tempel Salomos. Heute in den neuen Bund will Gott in den Herzen seiner Töchter und Söhne einziehen. 2. Korinther 16 steht, haben Götzenbilder etwas im Tempel Gottes zu suchen? Und das sind wir doch, der Tempel des lebendigen Gottes. Haben wir uns das schon mal klar gemacht? Denn Gott hat gesagt, ich will bei ihnen wohnen und mitten unter ihnen leben. In Hebräer 2,16 steht, auf dass er uns errettet von aller Sünde. Er zahlte den vollen Preis für unsere Übertretung seines heiligen Gesetzes durch die Hingabe seines Sohnes. Er kam, um die Menschen von der Sünde frei zu machen und nicht um ihnen einen Freibrief auszustellen. Wir sollten dadurch seine Gnade bezeugen, dass wir in seinen Geboten wandeln, weil sie in unserem Sinn gegeben und in unseren Herzen geschrieben sind. Und wer das beachtet, dem wird reicher Lohn sein. Haben wir jetzt Hunger bekommen? Eine Begegnung mit Gott wird dein Leben für immer verändern. Und hier habe ich eine kleine Geschichte. Es geht ja sowieso zu Weihnachten langsam zu. Die Zeit geht ja immer schneller. Und ist die Geschichte, heißt, es war immer eine Studentin, die so oft mit ihr Studium beschäftigt war, dass sie noch nicht mal Zeit hatte, ihren Vater zwischendurch mal anzurufen. Als aber so Weihnachten herankam, lud der Vater seine Tochter ein, mit ihm eine Woche in der Berghütte zu verbringen. Sie kamen beide zur gleichen Zeit an und freuten sich auf eine gemeinsame Zeit. Es schien alles in bester Ordnung. Aber dann verschanzte sich die Tochter 4 Tage in ihr Zimmer. Der Vater saß still da und wartete. Er sehnte sich nach der Aufmerksamkeit seiner Tochter, wollte aber nicht in ihre Privatsphäre eindringen. Schließlich, einen Tag vor Weihnachten, kam sie heraus, hielt die Hände hinter dem Rücken versteckt. Sie rief voller Vorfreude, Papa, schau nur, was ich gemacht habe. Und sie hielt ihm ein paar Socken vor die Nase. 4 Tage war ich im Zimmer und habe für dich diese Socken gestrickt. Sind die nicht schön? Der Vater schloss seine Tochter in die Arme und die Tränen liefen ihm über das Gesicht. Liebling, sagte er, Socken kann ich überall kaufen. Was ich mir wirklich wünsche, ist Zeit mit dir. Zeit ist das größte Geschenk, was wir heutzutage haben. Wir sind immer so beschäftigt. Aber wenn wir auch manchmal in die Pflegeheime kommen, die brauchen keine großen Blumensträuße mehr oder große Geschenke, sondern sie brauchen Menschen an der Seite, die Zeit haben für sie und mit ihnen reden. Und Gott, unser Vater, möchte auch, dass wir Zeit haben für ihn. Nicht, dass wir so viel wirken und machen, sondern er will Gemeinschaft mit uns haben. Wir sind manchmal so beschäftigt, gute Werke zu tun, dass wir es gar nicht gelernt haben, auf unser Herz mehr zu hören. Keiner möchte nachher in den Himmel kommen und entdecken, dass wir dem Vater Socken gestrickt haben, oder? Lass deshalb unsere eigenen Pläne beiseite, um auf die Stimme unseres Gottes, unseres Vaters zu hören. Mal in die Stille gehen, mal wirklich in Dialog haben, nicht nur unsere Wünsche loswerden, sondern wirklich in Dialog haben, dass wir auch seine Stimme hören können. Und das können wir nur im Gebet und in der Gemeinschaft mit ihm. Fort mit den eigenen Interessen und Freundschaften, die unser Leben verunreinigen. Lasst uns aufsehen, liebe Geschwister, auf Jesus und so wieder unseren Glauben aufbauen. Wir können uns selbst nur in der Liebe Gottes erhalten, indem wir uns im Glauben aufbauen und im Heiligen Geist beten. Haben wir uneingeschränktes Vertrauen an Gott und seiner innigen Gemeinschaft mit Jesus? So wie das Gebet im Heiligen Geist? Das sind unsere geistigen Waffen. Und das sollten wir wirklich mit der Hilfe des Heiligen Geistes beherzigen. Er schickt uns niemals weg. Er kann unsere Situation ändern. Alles kann sich im Leben ändern. Die Welt, die ändert sich öfters mal. Aber Gott ist immer da. Schon seit unserer Geburt. Aber wir merken es oft nicht. Wir rasen immer an ihn vorbei und durch unsere eigenen Pläne. Halt an, stopp einfach mal. Er will, dass du mit ihm sprichst. Er will gegenseitige Gemeinschaft mit dir haben. Näher zu ihm im Gebet. Und wenn wir beten, kann Gott auch etwas für uns tun. Das ist, was Jakob auch erfahren hatte. In einer Nacht, er hat die ganze Nacht durchgebetet mit Gott und sein Name änderte sich und er wurde zu einer großen Nation Israel. Und jeder, der heute hier in Gemeindezentrum Nazareth-Kirchstraße 51 ist, sollte wissen, ihr seid hier am richtigen Platz und zur richtigen Zeit. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und wir sollten uns auch heute fragen, Herr, was willst du durch mich tun? Nicht immer, Gott, was kannst du für mich tun? Du hast so viel für mich getan. Was kann ich für dein Reich tun? Was kann ich für deine Kinder tun, für meine Geschwister? Was kann ich für dich tun? Im 2. Mose 19,6 steht, sagt Gott zu den Kindern Israel, ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Ihre Berufung ist, eine Nation von Priestern zu sein. Und danke Gott für seine Gnade durch Jesus Christus. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, der als erster von allen Toten zu neuem Leben geboren worden ist und über die Könige der Erde herrscht. Ihm, der uns liebt, ihm, der sein Blut für uns vergossen hat, um uns von unseren Sünden freizukaufen, der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern. Durch das Blut Jesu sind wir zu Priestern und Könige vor Gott geworden. Ist euch das klar? Wer von Gott geboren ist, wer Jesus Christus gläubig im Herzen als seinen Herrn aufgenommen hat, der hat die Kraft, gegen den Strom des Unglaubens zu schwimmen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Steht im 1. Johannes 5. Keiner von uns ist besser als der andere. Nur anders. Als Christen leben wir nicht dafür, einander zu kopieren. Wir leben mit dem Ziel, Jesus ähnlich zu werden. Amen. Betrachte mal deinen Daumen. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Daumen so wie diesen. Dieser Daumenabdruck passt nur zu dir. Du bist also absolut einzigartig gestaltet, mit niemand zu vergleichen. Du bist ein Original, geboren. Das Wort Gottes sagt, dass wir voller Unverstand sind, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Vergleichen führt immer zu Neid, Konkurrenz und zerstört die Einheit des Leibes. Was tut aber ein Priester? Er steht vor Gott als Vertreter seiner Gemeinde und er bittet Gott für seine Anvertrauten. Wir wollen gerne manchmal Könige sein und vorne stehen und jeder Diener macht für uns. Aber wir sollten Priester sein. Jesus ist der König der Könige. Aber was wir sein können als Priester, wir können Fürbitte tun. In Timotheus 2, Vers 1-3 steht, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Für alle. Liebe Geschwister, egal wie dein Leben jetzt aussieht, es ist deine Aufgabe zu beten. Ja, aber liebe Schwester, du hast vielleicht gut reden, weißt du, wie es mir geht und wo ich gerade stehe? Ich bin noch so nutzlos. Hör auf und sag Stopp zu deinen Gedanken, wenn du solche Gedanken hast. Nur wo du jetzt gerade stehst, kannst du beten. Gerade wo du jetzt bist, wo Gott dich hingestellt hat, kannst du nützlich sein und beten. Wo du nicht bist, kannst du ganz sicher niemand nützen. Bring Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und auch für die, die alle die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. In Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Das ist, was die Bibel sagt. Das bedeutet, wir als Christen, wir sollen für alle beten. Denkt aber nicht, dass wir Wachhunde sind. Ein Hund, der bellt, der sich beschwert und sich immer die ganze Zeit, das sollten wir nicht sein. Wir sollten Wächter sein. Das ist ein kleiner Unterschied. Und wir können wir da viel von den Gänsen lernen, wie wir eine schlagkräftige Truppe für Gott aufbauen können. Die Gänse, die fliegen in V-Form, aber sie wechseln sich immer ab. Eine fliegt immer vorne, um den Widerstand des Windes zu brechen. Wenn sie anfängt, kraftlos zu werden, tritt eine andere Gans in die erste Stelle. Der Sinn, an erster Stelle zu fliegen, ist aber nicht anzugeben oder zu prahlen, ich bin hier vorne, haha. Sondern die Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass alle anderen sicher ans Ziel kommen. Amen. Warum schreien die Gänse so beim Fliegen? Studien haben erwiesen, dass sie damit diejenige Gans ermutigen, die gerade an der Spitze ist. Wie die Gänse, die den Gegenwind des Widerstandes an der ersten Widerfront ertragen, brauchen geistliche Leiter, Pastoren oder Missionare die Unterstützung von uns allen. Um alle, die dazu berufen sind, an vorderste Front zu stehen, zu ermutigen, zu warnen und zu unterstützen. Lasst uns unsere Kräfte vereinen und sehen, was Gott tun kann, wenn wir all denen Ermutigung zurufen, die vor uns stehen. In Jakobus 5,16 sagt, überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlung bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, das ist hier die Bedingung. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Elia war auch nur ein Mensch wie wir. Er flehte zu Gott und er hatte Gebetserhörung. Ganz viele. Aber Elia hatte auch Depression. Und wie können wir uns das so vorstellen? Wir denken, der hat eine Gebetserhörung gehabt. Der hat wirklich Macht gehabt gegen die Baalspriester. Wie kann so ein Mensch Depressionen kriegen? Aber nachdem Isabel eine Nachricht zu Elia gesandt hatte und sagte, ich werde dich morgen töten, ist Elia weggerannt und hat sich versteckt. Und er sagte zu Gott, es ist genug, lass mich sterben, töte mich. Nur weil die Isabel das gesagt hatte. Und da haben wir immer die falsche Vorstellung gesagt, wie kann so ein Menschen sowas passieren, der so eine Macht hat, der so eine Kraft hat, der so viel erlebt hat mit Gott. Er war gesegnet und der wünscht sich, dass er stirbt. Aber es ist auch nur ein Mensch. War so ein einfacher Mensch. Und wie geht's uns oft? Wie oft vergessen wir, wenn wir in Probleme stecken, was Gott schon alles Gutes an uns getan hat? Er hat alles vergessen, was Gott gestern noch getan hat. Geht es uns nicht oftmals auch so? Gestern war er noch auf dem Berg Karmel, da hat Gott Feuer vom Himmel geschickt. Er hatte großen Sieg, ein Mann gegen 400 Baalpriester Und Elia hat gewonnen und er hat alle 400 Baalpriester getötet. Er war doch ein Supermann in unseren Augen. Ein starker Mann Gottes. Und jetzt auf einmal ist er so am Boden. Im nächsten Kapitel geht die Isabel ihm nach und in dem Moment vergisst er alles. Es war nicht eine Frau nur, die ihm hinterher war, sondern Isabel ist ein Geist. Es ist egal, welcher Geist dich hindert, uns hindern viel manchmal. Und egal, welcher Geist dich vergessen lässt, was Gott schon für dich getan hat, ist ein Geist Isabel. Und so wollte er auch Selbstmord begehen und ein Engel kochte Essen für Elia. Und er hat ihn angetippt und sagt, Mensch, wach auf. Elia, ich habe doch für dich gekocht. Nimm und isst. Denn du hast doch einen langen Weg vor dir. Elia hat gegessen, aber hat sich wieder hingelegt und ist wieder eingeschlafen. Elia hat es gar nicht gemerkt, dass ein Engel für ihn gekocht hatte. Er war noch nicht mehr erfreut drüber. Wenn jetzt bei uns einer mit ein Stück Torte kommt, würden wir sagen, oh ja, gut, gell? Hast du noch ein zweites Bein. Aber er legte sich wieder schlafen. Er war so in starker Depression, dass ihm noch nicht mal aufgefallen ist. Und manchmal warst du auch schon mal in solche Situationen, dass du noch nicht mal beten kannst. Du schaust dir vielleicht eine Schriftstelle an und verstehst überhaupt nichts mehr. Alles, was du vielleicht noch sagen kannst, ist Hilfe. Und das war auch so eine Situation, und da jammerte er auch. Ich, der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Oh, ich bin der Einzige. Ich bin so allein. Kommt euch das bekannt vor? Kennst du sowas? Hast du dich schon einmal so allein gefühlt? Warst du schon mal so einsam? Auf deinem Weg, wo du Gott nachfolgst, in deinem Glauben, du folgst Gott nach, du machst alles und trotzdem bist du plötzlich so einsam, so allein. Aber Gott sagt, nein, nein, stopp. Elia, du bist nicht allein. Du bist nicht der einzige Prophet. Ich habe 7000 Propheten, die warten. Sie haben nicht sich vor Baal geneigt. 7000, du bist nicht allein. Elia war mutlos, immer noch mutlos. Elia, gehst du jetzt zu Elisa? Warum bist du so hoffnungslos? Mein Engel hat doch schon für dich gekocht. Wach auf und salbe jetzt Elisa. Und das sagen wir auch zu euch. Lasst euch nicht unterkriegen. Lasst euch nie euren Platz wegnehmen. Lass niemand deine Position nehmen. Und schüttel jede Mutlosigkeit ab, wie die Gans das Wasser. Elia war gesegnet. Elia ist gesegnet. Und er hat eine Aufgabe. Und solange wir eine Aufgabe haben, können wir nicht sterben. Gott sagt, ich habe so viel für dich gegeben. Und Elia war ja der zweite Mensch, der hochgefahren ist, wie Henoch. Ne? Henoch und Elia, das sind die einzigen beiden, die lebendig in den Himmel gefahren sind. Und es gibt auch eine Aufgabe für dich. Der Heilige Geist ist in dir. Und das ist auch ein Gebet, was es dir sagen will. Ja, als Elia hatte 3,5 Jahre gebetet, dass es nicht regnet. Und er hat nicht einmal gebetet, sondern 3,5 Jahre. Und das ist ein wahrer Fürbitter. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen immer dranbleiben. Solange beten, bis etwas geschieht. Jeden Tag, wenn es sein muss, können wir dasselbe Gebet machen. Das ist das Herz eines Fürbitters. Wie sieht es aus, wenn ein junger Mann sich verliebt hat und hinter einer Frau her ist, der sie unbedingt haben will und heiraten möchte? Und dann schreibt er, ich liebe dich, aber sie will ja nicht heiraten. Gibt er denn auf? Und sagt er dann eben nicht? Nee, er wird sagen, ich habe geglaubt an ihm nicht. Es reicht wohl, wenn ich einmal geschrieben habe. Nein, er wird nochmal schreiben, wenn er wirklich sie haben will. Und einer davon war ich auch gewesen. Ich wollte nie heiraten. Niemals immer nehmen. Mein Mann, der wollte auswandern. 3 Jahre haben wir uns getestet. Aber jetzt sind wir 50 Jahre zusammen. Wir hatten nicht aufgegeben. Weißt du, was ich dir eigentlich damit sagen möchte? Wenn du wirklich eine Antwort willst, dann bittest du nicht nur einmal. Du bittest nochmal und nochmal und nochmal. Das ist das Gebet des Glaubens. Gehen wir doch mal in die Geschichte, der Apostelgeschichte. Jakobus hatte auch gebetet. Aber es geht nicht immer nach unserem Wollen. Er ist trotzdem von Herodes geköpft worden. Und trotzdem er Glauben hatte. Aber Gott macht, wie er es will. Ja, und Herodes war glücklich, dass er das getan hat, dass er Jakobus umgebracht hatte. Aber dann macht er noch weiter und nahm Petrus fest. Und dann hat er Petrus ins Gefängnis gesteckt. Und da hat sich die Gemeinde getroffen und haben ununterbrochen gebetet. Man kann sich vorstellen, dass sie vielleicht gebetet haben, Herr, mach, dass Petrus wieder frei wird. Sie beteten unablässig. Mit einem Gleichnis zeigt Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssen und nicht darin nachlassen dürfen. Er erzählte zum Beispiel, in einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte aber auch eine Witwe. Und sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihm, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, es ist mir doch völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten. Aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Und der Herr sagt, habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter gesagt hat? Wird da nicht Gott erst recht sein, Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die auf Treue auf ihn warten? Bis zur Wiederkunft des Herrn leben die Jünger mit der Sünde im Kampf. Sie sollen darum im Gebet dringen und flehen und nicht müde werden, bis sie das Ziel erreichen. Diese Mahnung des Herrn an die Jünger erinnert an jede Worte, seht zu, wachet und betet. Gott macht, dass Petrus wieder freikommt, das war ja ihr Gebet. Anhalten die ganze Zeit über und ich will dir mit heute sagen, gib niemals auf. Gib nicht auf mit deiner Frau oder Mann. Gib nicht auf mit deinen Kindern. Gib nicht auf mit deiner Familie, indem du für sie betest. Meckert nicht oder redet schlecht über sie und macht ihnen keine Vorwürfe, was sie alles falsch machen. Glaubt Gott und glaubt an sie. Betet für sie in euer Kämmerlein. Betet immer dasselbe und eines Tages wird etwas passieren. Gott lässt auch Petrus freikommen. Jakobus hatte Glauben, aber er ist gestorben. Gleichwohl hat die Frage der Gebetserhörung auch Menschen des Glaubens unruhig gemacht. Jesus spricht deutlich, alles, was ihr bittet, wo ihr Glauben habt, wird euch widerfahren. Die Erfahrung zeigt oft, dass viele Bitten nicht erhört werden. Paulus stand schon vor solch ein Rätsel. 3-mal betet er um Errettung von seinem Pfahl in seinem Fleisch. Und ist ihn nicht losgeworden. Der Herr gab ihm zur Antwort, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Unser höchstes Motiv in unserem Beten sollte durch die Erhörung unserer Gebete verherrlicht werden, nicht, dass wir eine Befriedigung haben, sondern dass Gott die Ehre bekommt. Und im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, beginnt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Damit wird uns deutlich gezeigt, dass das Erste in unseren Gebeten die Heiligung des Namens Gottes sein sollte, die Verherrlichung Gottes. Achtet also beim Gebet immer auf eure Motive. Aber das hat die Jüngerschar mobilisiert. Sie haben gebetet, aber ihr Glaube war weg. Sie haben etwas getan, sie haben gebetet. Oftmals wird gepredigt, Gott handelt immer, wenn wir Glauben haben. Aber hier, die es um den Petrus gebetet hatten, die haben gezweifelt. Ist euch das schon aufgefallen? Gott ist gut. Wir behaupten immer, dass Gott immer handelt, wenn wir glauben. Gott ist voller Gnade, Güte und Liebe. Wir können ihn aber in keine Schublade pressen. Er tut, was er will und wann er will. Er hat Erbarmen, mit wem er will. Er lässt sich von uns nicht manipulieren oder vorschreiben, was er zu tun hat. Jesus hat 10 Leute geheilt, aber nur einer kam zurück. Ob sie an mich glauben oder nicht, er heilt einfach. Er hat so großes Erbarmen. Wir kommen jetzt wieder zurück zu der Gemeinde, die für Petrus betete. O Herr, lass Petrus frei. Und Gott hat Petrus aus dem Gefängnis herausgeholt. Und die Frau, die ihn an der Haustür aufmachte, die war so erschrocken, dass sie gleich wieder zumachte. Also heißt es, sie hat einen Unglauben gehabt. Sie haben geglaubt, aber nicht geglaubt, dass es wirklich so passiert. Petrus steht vor der Tür und sie sagte ganz aufgeregt, die Apostel glaubten es nicht. Sie sagten, das muss ein Geist sein, der da draußen steht. Petrus ist doch im Gefängnis. Hört doch auf zu spinnen, das kann doch ja nicht Petrus sein da draußen. Er muss doch tot sein, das ist sein Geist. Und dann kommt Petrus aber plötzlich rein im Zimmer. Und die Frage stellt sich, warum hat Gott solch ein Gebet beantwortet? Wenn man dahinter guckt, war kein Glauben da. Sie haben zwar gebetet, sie haben nicht vertraut. Sie kriegen Schreck, wie das plötzlich geschehen ist, wie Petrus da war. Aber seht, was Gott für ein Erbarmen hat. Gebt nie auf in eurem Gebet, egal was geschehen ist. Bittet und betet weiter. Ein Fürbitter ist Licht, ein Fürbitter ist Salz. Und manchmal ist er in einer versteckten Position. Wir sehen ihn manchmal gar nicht, den Beter. Wahre Fürbitte ist nicht das, was wir sagen, oh bitte Gott, verändere die Menschen. Oh hilf, dass er endlich Buße tut. Oh gib ihn eine anständige Frau oder gib ihn einen anständigen Mann. Nein, wir sollten Menschen vor den Thron Gottes bringen. Schweigen und schauen, was Gott jetzt tut. Gott ist der Anfänger und der Vollender eines Menschen und nicht wir. Er macht es im perfekten Zeitplan und auf perfekter Art. Wenn du jemanden vor dem Thron Gottes bringst, behalte deine persönlichen Wünsche für dich, auch wenn sie noch so schön sind für diese Person. Sage nur, Herr, erbarme dich und erwarte dann, dass Gott sein Werk tut. Er ist perfekt und er weiß, was für den anderen gut ist. Wir sind manchmal erstaunt, wie Gott Menschen verändert, sodass sie in seinen Willen und in seinen Plan hineingehen können. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem ganz bekannten Evangelisten, der viel unterwegs war. Und überall, wo er predigte, bekehrten sich viele Leute. Oh, was würden wir begeistert sein, wenn wir so etwas miterleben würden. Wenn jeden Abend so viele Menschen sich zu Jesus bekehrten. Wir haben hier schon manchmal sowas miterlebt, wie viele sich hier bekehrten. Das war ein Jubel. Und so etwas spricht sich dann schnell herum. Und dann wird gesagt, da müsst ihr hingehen, den müsst ihr hören. Und viele reisen den Evangelisten hinterher und vergöttern ihn. Aber viele wussten nicht alles. Sie kannten nicht den Hintergrund. Es gab dort eine ältere Frau, die niemand kannte. Und sie ist immer eine Woche, bevor er wohin ging, in einer kleinen Pension gegangen. In einem kleinen, unscheinbaren Zimmer. Und sie hatte dort auch Zeitung mitgenommen. Und sie weinte und betete für die Verlorenen. Sie hatte auch gefastet und vor Gott geweint und gebetet. Dann kam der Evangelist und Abend für Abend haben sich Hunderte bekehrt. Keiner wusste jahrelang was von dieser Frau. Eines Tages ist diese Frau gestorben und der Dienst des Evangelisten wurde weniger. Keiner verstand es. Die Predigt war zwar weiter gesegnet, aber statt Hunderte waren es nur noch sehr wenige, die sich bekehrt hatten. Der eine hatte was Sichtbares gemacht, die Frau was Unsichtbares. Der Sichtbare hatte vielleicht schon seinen Lohn gehabt. Er ist viel überall eingeladen worden, Beifall gehabt, geehrt worden, große Opfer bekommen. Aber die ältere Frau im Verborgenen hatte niemand gesehen. Sie hatte im Unsichtbaren gemacht, was er im Sichtbaren gemacht hatte. Wenn du betest, ist es aus Gottes Sicht nie vergeblich. Du wirst vielleicht am Ende auch erstaunt sein, wenn du dein Leben im Licht Gottes siehst. Wie viele Menschen du gerettet hast durch ein einfaches Gebet im Heiligen Geist, in deinen verborgenen Kämmerlein. Aus unserem menschlichen her lieben wir mehr das Sichtbare. Es ist natürlich super zu erleben, wenn sich die Menschen über die Predigt freuen, Applaus geben, wenn sich Leute sogar zu Jesus bekehren und wenn dir dann die Leute auf die Schulter kloppen und sagen, das hast du aber gut gemacht. Aber wir wissen nicht, ob jemand Unsichtbares wie die ältere Frau die Ernte für uns reingeholt hat. Der eine sät und der andere hat es mit Freude bekommen. Wir sind doch zurzeit in einer Konsumgesellschaft. Sie wollen alle die Ernte, aber wir vergessen leicht, dass wir auch vorher sehen müssen. Elia hatte auch Visionen, er hatte Aufträge von Gott bekommen, aber er hatte nur einen ausgeführt. Und Elisa hatte dann die anderen ausgeführt. Gott kann uns einen Auftrag geben und andere machen sie weiter. Mose hatte sogar drei Leben gehabt. 40 Jahre im Fleisch, dann in der Wüste und 40 Jahre im Geist. Als Gott ihn gerufen hatte, wenn der Heilige Geist kommt und dein Geist berührt, lernst du einen Schritt in das Unsichtbare zu tun. So wie bei der älteren Frau ist die Fürbitte ein verborgener Dienst. Gott ist gut zu dir, Gott ist dein Freund. Du musst kein Glaubensheld sein. Nimm einfach nur die Güte Gottes an. Güte und die Barmherzigkeit werden mit dir gehen ein Leben lang. Paulus betete für seine Gemeinde. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß dieser Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt, und deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Steck einfach deine Finger in die Steckdose der Güte Gottes. Empfange einfach jetzt. Und wenn du dich gerade jetzt ausgebrannt fühlst und sagst, ich kann nicht beten, empfange die Güte Gottes. Gott hat Wege, die du nicht verstehst. Gott kann handeln, auch wenn du keinen Glauben hast. Da fängt er an. Viele sind müde. Viele sind auch geistlich müde. Müde zu glauben, müde ein Held zu sein. Aber Achtung, Selbstmitleid lässt den falschen Standpunkt erkennen. Wenn wir dem Selbstmitleid Raum geben, nehmen wir kurz oder lang auch am inneren Verfall teil. Statt innerlich mehr und mehr in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes zu wachsen, in der Bergpredigt heißt es, wir sollen uns um nichts anderes sorgen, als um unsere Beziehung zu Gott. Aber was tun wir Menschen oft? Wir machen uns um alles andere Sorgen, nur nicht um die Gemeinschaft mit Gott zu halten. Gott sucht Menschen, denen er sein Herz offenbaren kann und seine Pläne. Denn Gott hat dich so lieb, dass er seinen Sohn für dich gab. Das ist das Herz eines Vaters. Gott ist gut. Nichts berührt das Herz Gottes so stark wenn wir über seine Güte singen. Insbesondere dann, wenn die Umstände ganz anders aussehen. Gott ist fähig, aus seiner Wüste ein blühendes Land zu machen. Die Bibel sagt, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Amen. Der Herr sagt, ich möchte euch die Müdigkeit wegnehmen und ersetzen durch meine Güte. Du brauchst dich nicht anzustrengen. Empfange einfach, dass die Müdigkeit weggeht. Lass deine Finger in der Steckdose Gottes drin. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Als Jesus seinen Willen verkündete und in Markus 11 den Feigenbaum verfluchte, veränderte sich das alles. Auswirkung der Proklamation seines Glaubens und seines Wortes werden sichtbar. Manche Proklamationen kommen erst hunderte von Jahren später. Aber das macht keinen Unterschied. Der Gehorsam ist wesentlich wichtiger als das Resultat. Wir sind für die Ergebnisse unserer Proklamation nicht verantwortlich. Nur für den Gehorsam, sie auszusprechen. Lasst uns einfach lernen, das Wort Gottes zu beten. Das ist ganz einfach. Stellen wir uns einfach vor, Gott ist unser Vater. Und wir sollen einfach das sagen, was unser Vater sagt. In Jesaja 55 sagt, hat Gott uns eine Verheißung gegeben, dass sein Wort niemals leer zurückkommt. Gott hat sich durch sein Wort verpflichtet, sein Wort zu halten. Er ist nicht verpflichtet zu tun, was wir wollen oder sagen. Deshalb ist ein Wort von uns für ihn auch nur bindend, wenn wir was aussprechen, was er spricht. So wie uns der Heilige Geist führt. Jesus sagt, wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier fort und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. In Jeremia heißt es, ist nicht mein Wort wie ein Feuerspruch des Herrn und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert? Geht euch ein Licht auf? Wenn unser Glaube mit seinem Wort kombiniert wird, dann können wir jeden Berg, jeden Problem einreißen, der sich uns in den Weg stellt, der den Willen Gottes auf der Erde verhindern will. Gott tut alles aus einem einzigen Grund. Er liebt die Menschen. Wenn wir also für andere beten, dann müssen wir genauso die gleiche Herzenshaltung haben wie unser Vater. Wir müssen mit ihm übereinstimmen. Er ruft uns, um sie mit seiner Liebe zu bedecken, selbst wenn sie sich im Irrtum befinden. Er geht allen nach, die in ihrer Sünde verloren sind. Er gewährt allen Vergebung, die ihre Schuld bekennen. Er tröstet alle Trauernden. Er gibt allen Ruhe, die mühselig und beladen sind. Er labt alle, die durstig sind. Er stärkt die Schwachen. Er heilt die Kranken. Er gibt Weisheit, die danach verlangen. Und er konfrontiert alle, die ihn verleugnen. Er richtet alle, die ohne Reue seine geliebten Kinder verletzen. Unsere Gebeten müssen dieselbe Art von Gnade aufweisen. Ehe wir Gottes Angesicht im Gebet suchen, müssen wir sicherstellen, dass unsere Herzen gereinigt sind und unsere Hände sauber sind. Im Psalm 24 heißt es, wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und kein Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinen Helfer. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen und sein Antlitz suchen. Gebet und Fürbitte sollte immer die Herzenshaltung als Voraussetzung haben, die im Gebet Davids im Psalm 139 zum Ausdruck kommen. David betete, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, bin ich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Der Weg für uns ist altbewährt. Es ist der Weg, auf dem sich meine ganze Aufmerksamkeit auf Jesus und seine Heiligkeit gerichtet. Jede Haltung, jeder Gedanke, Jede Handlung eines Beters und Fürbitters muss Gott verherrlichen und nicht sich selbst. Amen. Im 2. Korinther steht, als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch, seht zu, dass die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleibt. Denn Gott hat gesagt, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Genau diese Zeit ist jetzt da. Der Tag der Rettung ist gekommen. Niemand soll uns persönlich etwas Schlechtes nachsagen können, damit nicht unser Auftrag in Verruf gerät. In allem empfehlen wir uns als Gottes Mitarbeiter. In Bedrängnissen, in Not und Angst bleiben wir standhaft. Auch wenn man uns schlägt und einsperrt, wenn wir aufgehetzten Menschen ausgeliefert sind, bis zur Erschöpfung arbeiten, uns kaum Schlaf gönnen und auf Nahrung verzichten, soll sichtbar werden, dass wir Gott gehören. Amen. Wir beweisen dies durch ein untadeliges Leben und dann, dass wir Gottes Absichten erkennen, durch Geduld und Freundlichkeit in allem, was Gottes Heiliger Geist durch uns wirkt, und durch eine aufrichtige Liebe zu jedem Menschen, sichtbar, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Wir verkünden Gottes Wahrheit und leben aus seiner Kraft. Zum Angriff wie zur Verteidigung gebrauchen wir die Waffen Gottes, Rechtschaffenheit vor Gott und Menschen. Und dabei lassen wir uns nicht beirren. Weder durch Lob noch Verachtung, weder durch gute Worte noch durch böses Gerede. Man nennt uns Lügner und sagen doch die Wahrheit. Für die Welt sind wir Unbekannte, aber Gott kennt uns. Wir sind Sterbende und doch noch leben wir. Wir werden geschlagen und kommen doch nicht um. In alle Traurigkeiten bleiben wir fröhlich. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Amen. Und zu jeder Zeit müssen wir treu zu Gott stehen. Das Leben der Mitarbeiter Gottes ist kein Tanz und kein Sprung ins Vergnügen, sondern eher ein bedächtiger Fußmarsch auf Gottes Wegen. Eine beständige Wachsamkeit ist nötig, um im Licht wandeln zu können, wie Gott im Licht ist. Es ist gut, im Gottesdienst für die Anliegen anderer zu beten und zu salben. Man sieht daran, dass einem die Menschen am Herzen liegen. Das ist lobenswert. Aber vergessen wir bei allem dem nie, dass wir auch eine eigene Verantwortung haben. Gott hat für uns alles getan. Der Teufel ist besiegt. Wir haben Vergebung der Sünden. Er befreite uns von unserer Vergangenheit, machte uns in Jesus zu einer neuen Schöpfung und gab uns Autorität durch den Heiligen Geist, gab uns eine Gebrauchsanweisung durch die Bibel, das uns auffordert, umzukehren zu ihm. Der Pastor kann für die Ratsuchenden nicht die Waffenrüstung Gottes anziehen, an seiner Stelle den Teufel widerstehen oder für ihn jeden Gedanken gefangen nehmen. Das müssen wir selbst tun. Er kann nicht für die Ratsuchenden umkehren oder glauben oder bekennen oder vergeben. Er kann ihnen nur helfen und unterstützen. Tun muss es jeder mit der Hilfe Gottes selbst. Nur Jesus kann Leben verändern und wiederherstellen. Wir können nur das Wort Gottes weitergeben. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit muss die suchen, die in ihrem innersten Herzen durchdringen, damit sie frei werden. Es genügt nicht, wenn man nur verstandesmäßig zustimmt, da ändert sich noch nichts. David tat zuerst auch keine Buße, bis Gott Nathan zu ihm sandte, der ihn mit seiner Sünde konfrontierte. Und zuerst kehrte er um und dann erkannte er in seinem Innern die Wahrheit. Jesus sagte, komm her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Lasst uns gemeinsam unser Leben mit Jesus führen. Strebt an, sanftmütig zu sein wie Jesus. Das ist eine Frucht des Geistes. Es ist eine wertvolle Eigenschaft, die uns davon abhält, andere rücksichtslos zu behandeln. Streben wir an, Tag für Tag Jesus ähnlicher zu werden. Ob meine Liebe zu Jesus echt ist, zeigt sich in unserem praktischen Alltag. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Jesus Christus. Amen. Und ich möchte jetzt zum Ende kommen mit dem großen Dankgebet von David, Psalm 103, und danach nehmen wir dann unser Opfer auf. Auf mein Herz preise den Herrn, alles in mir soll den Heiligen Geist rühmen. Auf mein Herz preise den Herrn und vergiss nie, was er für mich getan hat. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben, von aller Krankheit hat er mich geheilt. Dem Grab hat er mich entrissen, hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben, täglich erneuert er meine Kraft und ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Der Herr greift ein mit heilvollen Taten, den Unterdrückten verschafft er Recht. Mose hat er eingeweiht in seine Pläne, Israel hat er seine Wunder sehen lassen. Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte. Er klagt nicht immerfort an und bleibt nicht für alle Zeit zornig. Er straft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Untaten zahlt er uns nicht heim. So unermesslich groß wie der Himmel ist seine Güte zu denen, die ihn ehren. So fern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt er die Schuld von uns. So wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat er, Herr, Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er kennt uns doch. Wir sind nur Staub. Der Mensch ist vergänglich wie sich das Gras. Es ergeht wie der Blume im Steppenland. Ein heißer Wind kommt, schon ist sie fort. Und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. Doch die Güte Gottes bleibt immer bestehen. Bis in die fernste Zukunft gilt sie denen, die ihnen ehren. Er erhält auch noch zu ihren Kindern und Enkeln, wenn sie nur seinen Bund treu bleiben und nach seinen Geboten leben. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Er herrscht als König über alle Welt. Preist den Herrn, ihr starken Engel, die ihr ihm aufs Wort gehorcht und seine Befehle ausführt. Preist den Herrn, ihr mächtigen Diener, die ihr seinen Willen vollstreckt. Preist den Herrn, ihr Geschöpfe alle, wo immer ihr lebt, in seinem Reich. Auch du, mein Herz, preise den Herrn. Amen. Wollen wir jetzt unser Dankopfer? Lasst euer Gebet und eure Anbetung die Samen für die künftige Ernte bewässern und gebt Gott alle Ehre und denkt immer daran, dass eure Anbetung keine Veranstaltung sein sollte. Echte Anbetung fließt einfach und sie kann nicht erzwungen werden. Unsere Verantwortung ist das Gebet und die Fürworte. Fürbitte. Seine Verantwortung ist das Ergebnis. Amen. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden, euch einen guten Heimweg wünschen und Gottes Segen.